Deutschlandfunk. Der Tag.
This is a very special day. This morning the College of Commissioners agreed on the European Green Deal.
Diese Worte von Ursula von der Leyen sind schon ein paar Tage alt, aber sie klingen immer noch nach.
The European Green Deal is our new growth strategy. It's a strategy for growth that gives more back than it takes away.
Der European Green Deal von Ursula von der Leyen, eine neue Strategie für die ganze europäische Wirtschaft. Was sich in der deutschen Landwirtschaft ändern könnte, das hat die zuständige Ministerin heute in Berlin vorgestellt, Julia Klöckner. Was sie übers Düngen, über neue Getreidesorten und über unser Verhalten im Supermarkt sagt, hören wir gleich. Und wir gucken in die USA. Die Demokraten haben das Impeachment-Verfahren gegen Präsident Trump wie erwartet auf den Weg gebracht. Sie hatten keine andere Wahl, sagt die oberste Demokratin unter den Abgeordneten, Nancy Pelosi. Schuld sei das rücksichtslose Verhalten des Präsidenten.
It is tragic that the president's reckless actions make impeachment necessary. He gave us no choice.
Und Donald Trump, der sieht eigentlich die Demokraten auf der Anklagebank. Die würden ja mit diesem Verfahren die amerikanische Verfassung untergraben.
You are the ones interfering in America's elections. You are the ones subverting America's democracy. We did nothing wrong, nothing whatsoever. This was just an excuse.
Ein Kampf also mit klaren Rollenverteilungen. Was passiert da jetzt gerade hinter den Kulissen und was können wir in Europa aus diesen Grabenkämpfen in der US-Politik lernen? Besprechen wir mit unserem Korrespondenten in Washington. Alles an diesem Donnerstag, den 19. Dezember 2019. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo.
Im Jahre 1900 hat ein Landwirt Nahrungsmittel erzeugt für etwa 10 Verbraucherinnen und Verbraucher.
Julia Klöckner, die Landwirtschaftsministerin, heute Mittag in Berlin.
Im Jahre 2019 sind es etwa 155. Die Zahlen schwanken ein bisschen.
Die gute alte Zeit also in der Landwirtschaft. So ein bisschen will Julia Klöckner dahin zurück. Habe ich zumindest gedacht, als ich diese Töne zuerst gehört habe. Meine Kollegin Katharina Hamberger war mit dabei in Berlin, als die Ministerin heute ihre Ackerbaustrategie vorgestellt hat. Also ihren Fahrplan für die deutsche Landwirtschaft. Hallo Katharina.
Hallo Tobias.
Katharina, was genau will Julia Klöckner da?
Naja, Julia Klöckner hat so ein bisschen ein Leitbild vorgestellt, wie sie zu wieder guten Böden und einer gesellschaftlich akzeptierten Landwirtschaft kommen will bis ins Jahr 2035. Wenn man das so liest in diesem Heftchen, in dem die Ackerbaustrategie vorgestellt wird, dann ist das ein Ziel, glaube ich, dem wir uns alle anschließen. Über den Äckern soll es wieder mehr Insekten geben, es soll ein Fünftel ökologische Landwirtschaft geben und auch die Lebensmittel in den Supermärkten sollen von heimischen Bauern kommen und auch der Verbraucher soll dann bereit sein, den entsprechenden Preis dafür zu zahlen. Und sie hat jetzt eine Strategie vorgelegt, mit der sie sich vorstellen kann, dass man dieses Ziel erreicht.
Das klingt sehr ambitioniert. Wie will sie das denn erreichen in so kurzer Zeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Diese Strategie zielt vor allem darauf ab, dass man sagt, was haben wir jetzt im Moment für eine Ausgangslage? Also sie hat so ein paar Problemfelder oder Handlungsfelder definiert. Dazu gehören zum Beispiel die Böden, dazu gehört zum Beispiel der Klimaschutz, dazu gehört auch das Thema Düngen, dazu gehört auch das Thema Pflanzenschutz oder beziehungsweise Herbizide. Solche Sachen, dafür hat sie Ausgangslagen erstmal beschrieben. Wo befinden wir uns im Jahr 2019? Zum Beispiel bei den Böden. Die sind zum Teil von Erosionen betroffen, durch Extremwetterlagen wie Dürre oder Starkregen. Es wird auch vielleicht teilweise falscher Dünger ausgebracht, zu viel Pestizide im Boden. Der Boden ist zu sehr verdichtet. Solche Dinge schreibt sie erstmal auf. Dann ist die Frage, was können wir dagegen tun? Beim Boden sagt sie, naja, man müsste zum Beispiel die Fruchtfolge erweitern, dass man neue Pflanzen einführt, integriert. Nicht nur Weizen, wie wir das haben, oder Gerste, sondern eben auch zum Beispiel Dinkel oder Hafer, dass das klassische Getreidearten in Zukunft sein werden, die auch im Handel ganz normal eben verwendet werden. Dass man andere Arten der Düngung sich überlegt, wie kann man anders düngen, wie kann man andere Pflanzenschutzmittel ausbringen, wie kann die Technik helfen? also die Digitalisierung, technischer Fortschritt. Da wurden heute bei dieser Pressekonferenz zum Beispiel vorgestellt, ein großer Traktorreifen, den wir uns da angucken konnten. Da ist ein Sensor drin, der misst dann, wie dicht ist denn der Boden und dann oder wie ist der gerade beschaffen nach einem starken Regenfall. Und dann weiß der Bauer, jetzt muss ich meinen Reifen so oder so aufpumpen. So viel Luft darf da drin sein, um den Boden nicht zu beschädigen.
Katharina, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche.
Ich rede so viel.
Ich erinnere mich jetzt, dass vor ein paar Wochen noch die Landwirte zu Tausenden nach Berlin gekommen sind, um dagegen zu protestieren, dass ihnen immer wieder neue Vorschriften gemacht werden. Ich kann mir vorstellen, die sind jetzt nicht besonders erfreut darüber, dass Julia Klöckner jetzt hier solche Geschütze auffährt.
Ja, ich glaube, wir dürfen nicht von Vorschriften reden, wenn wir auf diese Ackerbaustrategie gucken. Ich habe auch schon einen ersten Tweet vom BUND gesehen, die sagen, da sind ja überhaupt keine Zielvorgaben drin, keine Zieldaten bis zu wann man was erreichen möchte. Sie nennt das Ganze jetzt eine Arbeitsgrundlage, eine Diskussionsgrundlage, um mit Bauern, mit Verbänden, mit dem Verbraucher, mit dem Handel ins Gespräch zu kommen. Da ist auch, glaube ich, viel drin, was die Bauern vielleicht oder der ein oder andere Bauer vielleicht nicht gut findet. Es sind ja auch viele dabei oder waren in Berlin auch dabei hier bei diesen Demos, die gesagt haben, ja, wir müssen was tun, weil wir brauchen auch die entsprechende Unterstützung aus der Politik, aus der Gesellschaft. Und die können sich da sicher auch wiederfinden. Sie macht auch Zielkonflikte auf, sagt, wo kann vielleicht etwas nicht funktionieren oder wo sind die Erwartungen zu hoch, wo passen gesellschaftliche Erwartungen und die Erwartungen der Bauern vielleicht nicht zusammen. Also ich glaube nicht, dass die Bauern in dem Fall jetzt auf die Barrikaden gehen wegen dieser Ackerbaustrategie, sondern da ist auch noch viel drin, wo man drüber reden kann.
Siehst du denn da, dass die Bundesregierung hier in ihrer Landwirtschaftspolitik gerade einen Schwenk vollzieht, wenn solche Gespräche, solche Strategiegespräche jetzt eröffnet werden?
Ja, ich glaube, man hat in den letzten Wochen gesehen, dass da ein Thema sich auftut, das man lange zumindest nicht als so ein großes Thema gesehen hat. Also zumindest für CDU und CSU waren ja die Landwirte, die Bäuerinnen und Bauern, immer so Leute, wo man gesagt hat, ja, das sind unsere Wähler. Keine Frage, die wählen, werden uns immer wählen. Und in den letzten Wochen hat sich gezeigt, das ist vielleicht nicht der Fall. Da gibt es Konflikte, auf die man lange nicht geschaut hat. Es gibt gesellschaftliche Veränderungen, es gibt eben auch den Klimawandel, der eine große Rolle spielt. Und da ist vielleicht die letzten Jahre zu wenig auch getan worden, zu wenig Druck ausgeübt worden, zu wenig vielleicht den Bauern an der einen oder anderen Stelle unter die Arme gegriffen worden. Thema zum Beispiel Düngemittelverordnung. Das muss ja jetzt gemacht werden, sonst drohen Strafzahlungen auf europäischer Ebene. Hat man ja jetzt das vorgelegt, sind viele Bauern nicht einverstanden. Hätte man aber vielleicht schon früher angesetzt und das in den letzten Jahren schon irgendwie angegangen, dann wären vielleicht bestimmte Konflikte gar nicht jetzt erst aufgebrochen. Also man hat das Thema jetzt schon erkannt und man merkt, man muss da stärker in Dialog treten. Man merkt, sind Gräben auch entstanden, die man schließen muss, wo man Leute wieder zusammenbringen muss und wo man Ärger auch wieder eindämmen muss. Und zwar nicht nur, um sozusagen die Wähler wieder zurückzugewinnen.
Die Verbraucher spielen dabei aber natürlich auch eine Rolle, hast du ja auch schon erwähnt. Da kommt möglicherweise auf die Supermarktkunden einiges zu. Die sollen dann, wenn ich das richtig verstanden habe, sich auch an ein paar andere Getreidesorten zum Beispiel gewöhnen oder daran gewöhnen, dass eben nicht immer alles aus Weizen ist, sondern die sollen auch ein bisschen ihren Geschmack ändern. Ist das nicht auch du hast das schöne Wort Zielkonflikt genannt, ist das nicht auch eine Debatte oder eine Kontroverse, die da auf die Bundesregierung zukommt, wenn sie den Verbrauchern solche Sachen, ich sag mal, vor die Nase halten will?
Ja, ich glaube schon. Also da sind auch gesellschaftlich noch, es ist durchaus Konfliktpotenzial drin. Da geht es ja nicht nur um die Frage, welche Lebensmittel werden der Zukunft im Supermarkt liegen. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass man so wie jetzt mittlerweile zum Beispiel verschiedene Getreide, Getränkesorten, man darf ja nicht Milch sagen, im Supermarkt, wie selbstverständlich sind, dass das auch für andere Produkte vielleicht in Zukunft gilt. Also das gibt ja auch eine gesellschaftlichen Wandel oder auch irgendwie ein neues Bewusstsein dafür. Ich glaube, vielmehr wird die Frage des Geldes entscheidend sein. Also man sagt zwar, oder von der Politik heißt es manchmal so einfach, naja, die Verbraucher müssen halt mehr Geld ausgeben, aber dass es natürlich auch immer eine Frage ist von, wie viel haben denn Verbraucher zur Verfügung für Lebensmittel. Das sind schon auch gesellschaftliche Konfliktpotenziale, die sicher hier auch noch auf die Politik auf uns alle zukommen, weil wir uns in unseren Gewohnheiten vielleicht ändern müssen und auch bereit sein müssen, dass wir mehr Geld für bestimmte Lebensmittel ausgeben. Nicht nur damit die Bauern und die Bäuerinnen ein entsprechendes Auskommen haben, auch damit ein gewisses Tierwohl zum Beispiel gewährleistet ist und die Qualität der Lebensmittel auch entsprechend ist. Und da ist Deutschland ja ein Land, wo das eher, drücken wir es mal vorsichtig aus, nicht ganz so weit vorne ist, was das Geld ausgeben für Lebensmittel betrifft, sind andere durchaus weiter vorne, wo mehr auf Qualität geguckt wird, wo mehr darauf geguckt wird, dass Lebensmittel halt teurer sind.
Mhm. Katharina, jetzt hat vor ein paar Wochen Ursula von der Leyen oder vor ein paar Tagen, so lange ist es noch gar nicht her, ihren Green Deal vorgestellt für Europa. Steht das, was Julia Klöckner hier heute vorgestellt hat, da im Zusammenhang?
Ja, das hat sie selbst auch angesprochen. Sie hat gesagt, dass diesem Green Deal, klar ist das Thema Landwirtschaft eben auch ein großes, weil die Landwirtschaft natürlich auch einen gewissen Teil zu den Emissionen beiträgt, auch zum Klimawandel, auch selbst davon natürlich auch betroffen ist. Und deswegen ist das auch ein Riesenbereich. Und Julia Klöckner hat selbst auch gesagt, sie ist der Meinung, dass man diesen Green Deal nicht umsetzen kann und den Landwirten was vorschreiben kann, wenn man gleichzeitig Gelder kürzt. Also das steht durchaus in Zusammenhang, dass man gucken muss, wie wird von der EU weiterhin die Landwirtschaft finanziert. Da gibt es ja Subventionen, die ausgezahlt werden, die auf einem bestimmten System beruhen. Ist die Frage, muss man das System irgendwie umstellen? Muss man zum Beispiel Umweltleistungen noch stärker berücksichtigen und auch gutieren, finanziell gutieren? Und das steht natürlich mit dieser ganzen auch Ackerbaustrategie, mit der Frage, wie wird in Zukunft Landwirtschaft betrieben und das, wie Julia Klöckner sich das vorstellt, in Verbindung.
Und können wir uns dann jetzt mal, abgesehen von der Landwirtschaft, können wir damit rechnen, dass in den nächsten Tagen und Wochen weitere Ministerien da folgen und sozusagen ihre Antwort liefern auf diesen Green Deal?
Das ist eine gute Frage. Wir haben ja im Moment in der Bundesregierung, beziehungsweise es ist ja morgen im Bundesrat dann endgültig es soweit, dass das komplette Klimapaket der Bundesregierung durch ist. Aber ich denke, dass der Green Deal auch soweit immerhin eine Rolle spielen wird, dass die ganzen Ministerien ja dazu angehalten sind, ihre Klimaziele einzuhalten. Und das ist ja angekündigt worden. Jeder muss überprüfen, reicht es tatsächlich, was ein Ministerium liefert, was es an Maßnahmen gibt. Und wenn natürlich die EU jetzt nochmal zusätzliche Vorgaben macht, dann müssen die Ministerien sich extrem Gedanken darüber machen, können wir das einhalten und kommen wir da auf dieses Ziel? Und natürlich auch, was können wir dazu beitragen? Also ich kann tatsächlich nicht vorhersagen, wer demnächst mit was rauskommen wird, aber es gibt auf jeden Fall die Notwendigkeit, sich massiv damit zu beschäftigen.
Dann warten wir mal gespannt ab. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch einiges geben wird.
Ja.
Katharina, wir haben gesprochen über die Ackerbaustrategie, die Julia Klöckner, die Landwirtschaftsministerin, heute vorgestellt hat. Vielen Dank für diese Information.
Gerne.
Es ist also passiert. Donald Trump ist im Impeachment-Verfahren jetzt offiziell angeklagt. Die Demokraten im Repräsentantenhaus in Washington haben sich durchgesetzt am Ende einer stundenlangen Debatte. Das wird ihnen aber voraussichtlich nicht viel nützen, denn spätestens im US-Senat wird dieses Verfahren gestoppt, weil da Trumps Republikaner die Mehrheit haben. Also, die Demokraten wissen schon jetzt, dass sie am Ende wahrscheinlich als Verlierer dastehen werden. Ich habe darüber mit Thorsten Teichmann gesprochen, unserem Korrespondenten in Washington. Und ich habe ihn gefragt, warum sich die Demokraten das eigentlich antun.
Ja, ich glaube, zum einen, sie konnten nicht mehr anders, weil ja auch die Wahl in 2018, die Kongresswahl, etwas verändert hat bei den Demokraten. Also sind viele neue demokratische Abgeordnete in den Kongress eingezogen. Und die sind zum Teil eben angetreten, auch mit der Maßgabe, wir wollen Donald Trump kontrollieren. Wir wollen dafür sorgen, dass dieser Präsident nicht gegen die Gesetze verstoßen kann. Und wenn man damit antritt, und das ist der Wahlspruch, dann muss man irgendwann auch springen. Und das war tatsächlich die Situation, in der dann Nancy Pelosi bei der Ukraine-Affäre gesagt hat, so, jetzt machen wir ein Impeachment, jetzt setzen wir das Verfahren auf die Gleise, jetzt gibt es Ermittlungen. Und die Ermittlungen führten dann im Grunde zu diesen Anklagepunkten und über die wurde gestern abgestimmt.
Und das das machen die Demokraten alles, obwohl sie wissen, dass es ihnen langfristig eigentlich nur schaden kann, weil sie letztendlich als als Verlierer dastehen werden.
Na, Punkt eins, ich glaube, die haben am Anfang gedacht, womöglich ändert sich da noch was in der öffentlichen Meinung. Womöglich, wenn wir diesen Fall klar darlegen, deswegen auch diese vielen öffentlichen Anhörungen, wenn wir das klar darlegen, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Amerikaner sehen, dass der Präsident etwas Falsches getan hat und dass sie sich deutlich für ein Impeachment aussprechen. Es gibt leichte Bewegungen, was die Umfragen so hergeben hier in den USA. Und wenn man draußen ist, dann auch bei Republikanern gibt es durchaus auch Unterstützer von Trump, die sagen, also das war nicht korrekt, was er da mit der Ukraine gemacht hat, aber trotzdem bin ich für diesen Präsidenten. Das blieb halt dieses aber trotzdem blieb bei einer Hälfte der amerikanischen Bevölkerung einfach bestehen und daran hat sich nichts geändert. Und zum Zweiten, es ist ja nicht so, dass jetzt automatisch der Prozess im Senat beginnt. Also jetzt nach dieser Abstimmung müsste es einen Prozess im Senat geben, bei dem die Anklagepunkte nochmal verhandelt werden mit der Frage, wird Donald Trump seines Amtes enthoben? Und dieser Prozess kann nur beginnen, Achtung, jetzt wird es wieder sehr technisch, wenn die Sprecherin des Repräsentantenhauses Pelosi dieses Impeachment auch weitergibt an den Senat. Das tut sie im Moment nicht, weil sie sagt, im Moment wissen wir noch gar nicht, wie die Rahmenbedingungen für diesen Prozess sind. Und erst wenn wir wissen, dass es faire Rahmenbedingungen gibt, dann gebe ich das weiter. Das heißt, das Ganze verzögert sich jetzt noch einmal und wird noch weiter in die Länge gezogen. Wir werden also auch in den kommenden Wochen nochmal über Impeachment berichten.
Meinst du, haben die Demokraten da noch irgendeinen Trumpf in der Hinterhand?
Ich glaube, die Demokraten versuchen damit im Moment, ihre eigenen Senatoren, die im Wahlkampf nämlich schon stehen, für die Präsidentschaftswahl und für die Kandidatur bei den Demokraten, die im Moment aus der Schusslinie zu nehmen und denen wirklich den Wahlkampf in Iowa und in New Hampshire zu ermöglichen, dort, wo die ersten Vorwahlen stattfinden. Im Februar ist das dann. Und dementsprechend, glaube ich, verzögern sie das im Moment. Ob das wirklich ein Trumpf ist oder ob da noch irgendwas kommt, kann ich im Moment nicht einschätzen. Ich habe nur eben aus den vergangenen Wochen die Erfahrung gemacht, dass innerhalb der amerikanischen Bevölkerung die Einstellung, die Meinung so fest ist, entweder für oder gegen diesen Präsidenten, für oder gegen Impeachment, dass es eigentlich nichts passieren kann hier in Washington, was noch die Meinung im Land ändert, außer dass die Leute noch mehr angewidert sind im Grunde von dieser Taktiererei und noch weniger Aufmerksamkeit für das Ganze aufbringen können, weil sie in ihren Bundesstaaten außerhalb von Washington ganz andere Probleme haben.
Ist das nicht ein riesiges Spektakel eigentlich, wenn so ein Präsident vor so einem riesigen Verfahren steht? Müsste das nicht eigentlich die Leute quasi vor die Fernsehbildschirme holen oder sie dazu animieren, jede Menge Zeitungen zu kaufen, in denen das alles nochmal aufbereitet wird?
Ja, aber hier ist ja was passiert in den USA in den vergangenen Jahren, was im Grunde Donald Trump ja auch erst ermöglicht hat. Es gibt, bin ich der Meinung, die Schwierigkeit zu unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Wenn man republikanischen Wählern erklärt, dieser Präsident lügt, dann sagen die einem wirklich auf den Kopf zu, ja, das machen alle Politiker. Das heißt, da ist in der Vergangenheit etwas kaputt gegangen und da gibt es eine Vertrauenskrise, die dazu führt, dass die Leute im Land sich das sowieso nicht mehr in voller Länge antun, wie wir Journalisten das zum Beispiel in Washington tun. Wie auch die hier innerhalb, das heißt immer innerhalb des Beltways, also innerhalb dieser Ringstraße, die um Washington ist, wirklich alle vor dem Fernseher sitzen und das verfolgen und das für wichtig finden. Das kann man nicht voraussetzen. Es gibt eine Vertrauenskrise, es gibt eine große Krise von was ist richtig, was ist falsch. Und wenn man das sich überlegt, dass das ja auch dazu beigetragen hat, dass Donald Trump gewählt werden konnte, dass es diese wirklich sehr starke Auseinandersetzung zwischen Demokraten und Republikanern gibt und jeder beharrt darauf, dass er auf der richtigen Seite steht. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass es dann eben auch sehr schwer ist, eine Lösung da zu finden und zu sagen, naja, ich gucke mir das an, weil vielleicht verändert sich ja noch was. Oder ich interessiere mich dafür, weil womöglich ist das wichtig für meinen weiteren Alltag. Das ist tatsächlich im Moment nicht für die meisten Amerikaner.
Thorsten, welche Rolle spielen denn in diesem ganzen Hin und Her die amerikanischen Medien? Also wir hören hier in Deutschland ja immer natürlich viel von Fox News, dass es solche Sender gibt, die eben eine sehr festgefahrene Meinung auch permanent vertreten. Gibt es da Medien, die durchaus noch in der Lage sind, so die Zwischentöne abzuspielen oder die auch Pro und Contra abwägen können?
Es gibt ein Abendprogramm und das ist PBS. Das ist sowas wie ein öffentlich-rechtlicher Kanal, der aber eben kaum Zuschauer hat hier in Amerika. PBS NewsHour ist ein Programm, das wirklich Probleme von jeder Seite beleuchtet. Da gibt es häufig einen Beitrag, ein einordnendes Gespräch und dann jeweils eben mit einem Vertreter der jeder Seite. Die kommen alle dort zu Wort. Das ist aber alles kompliziert, so kompliziert Politik und Politikvermittlung eben im Moment ist, so kompliziert eben auch die Lage in dem Land ist. Und das tun sich wenige an. Die meisten schauen, wie du gesagt hast, Fox News oder CNN. Das sind aber abends keine Nachrichtensender, sondern es sind Entertainment-Formate. Da sitzen Menschen an einem Schreibtisch, werden abgefilmt und das sind große Namen, die verdienen Millionen und die unterhalten die Leute mit dem, was am Tag politisch passiert ist. Da findet keinerlei politischer Diskurs statt, der Leute überzeugen kann oder ihre Einstellung ändert.
Was macht denn jetzt Donald Trump? Der sitzt da im Weißen Haus und freut sich, dass er die Demokraten so richtig alt aussehen lassen kann in den nächsten Wochen und Monaten.
Nein, Donald Trump hat es natürlich wieder anders gemacht als alle anderen. Er ist gestern zur Basis gefahren und zwar nach Michigan. Battle Creek heißt der kleine Ort, da kommen die Cornflakes her. Und dort hat er gestern vor der Basis nochmal erklärt, dass das ja nun wirklich also kein richtig echtes Impeachment ist, sondern ein Impeachment-Light. Ihm würde ja gar nichts vorgeworfen und das sei das erste Impeachment in der Geschichte der USA, bei dem der Präsident nichts Falsches getan hat. All das hat er noch einmal wiederholt und hat damit seine Punkte noch mal deutlich gemacht. Man merkt, dass er angegriffen ist dadurch, dass er jetzt zu den drei Präsidenten gehört in der amerikanischen Geschichte, bei denen für ein Impeachment entschieden wurde. Das war Johnson, das war Clinton und das ist er. Aber auf der anderen Seite hilft es seiner Wahlkampfkampagne auch unheimlich, denn die nehmen wahnsinnig viel Geld ein mit diesem Schlachtruf, wir werden unfair behandelt, es ist eine Hexenjagd, es ist ein alberner Scherz, was da stattfindet in Washington. Hier versuchen die Demokraten, den Republikanern und diesem Präsidenten die Wahl streitig zu machen und die Basis wird aufgerufen, dagegen etwas zu tun. So wie beide Seiten im Grunde mit diesem gesamten Prozess an die Basis appellieren, doch jetzt dann im November 2020 eine Entscheidung zu treffen, wie es eigentlich weitergehen soll.
Thorsten, ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, die mich immer wieder in diesem Zusammenhang beschäftigt, die mir vor allen Dingen ein Kollege immer wieder stellt oder vielmehr präsentiert er mir immer ein Argument. Das geht ungefähr so. Wir hatten George Bush, der hat den Irakkrieg losgetreten mit Hunderttausenden Toten. Obama hat einen grausamen Drohnenkrieg noch weiter intensiviert. Beide Präsidenten wurden dafür nie zur Rechenschaft gezogen. Jetzt haben wir Donald Trump, der verstößt einmal in einem Telefonat mit einem ausländischen Präsidenten gegen bestimmte Grundsätze. Kein Mensch wird verletzt und trotzdem kriegt er jetzt dieses Impeachment-Verfahren. Da läuft doch irgendwas schief, oder?
Da finde ich ein interessantes Argument und das erklärt auch so ein bisschen, was ich vorhin versucht habe klarzumachen mit, was ist eigentlich richtig und was ist falsch. Es stimmt, dass im sogenannten Kampf gegen den Terror, im Krieg gegen den Terror, in Teilen der Rechtsstaat in den USA ausgehebelt wurde, um zum Beispiel Waterboarding an Gefangenen, an festgenommenen, mutmaßlichen Attentäter und Terrorverdächtigen überhaupt durchzuführen. Das heißt, da wurden Normen gesprengt, da wurden Gesetze gebrochen und niemand ist zur Verantwortung gezogen. Und das hält eine Demokratie auf Dauer nicht aus. Und das beschreibt meiner Meinung nach ganz gut die Situation, in der die USA sind, in der wir in der westlichen Welt im Moment sind. Das fällt auf uns zurück, was da passiert ist. Man könnte jetzt auch nochmal diskutieren über 2008, über die Finanzkrise und wie eigentlich Banken gerettet worden sind. Und dass auch da keine Konsequenzen so richtig gezogen wurde und auch keiner wirklich direkt zur Verantwortung gezogen ist, bis auf wenige. Und das alles spielt eine Rolle. Das alles kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Und insofern hat der Kollege recht. Warum wird jetzt der Präsident zur Verantwortung gezogen, wenn man es vorher nicht gemacht hat? Aber ich sage, es ist richtig, Leute zur Verantwortung zu ziehen. Und womöglich muss man es andersrum betrachten und muss nochmal überlegen, was man aufarbeiten muss aus der Vergangenheit.
Thorsten, ich danke dir vielmals.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Bis dann. Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao. Das war unser Podcast, der Tag, an diesem 19. Dezember 2019. Kritik, Vorschläge und Lob, wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.